Okay, wenn ich das Wort Schule sage, was für Schlagwörter fallen euch ein? Einfach mal reinrufen. Okay. So, dass ich es noch verstehe. Einer nach dem anderen. Wir machen das wie in der Schule, einer nach dem anderen. Nicht wie in der Schule, ihr meldet euch nicht, aber einer nach dem anderen. Langweilig, Mathe, Stress, Lernen, Schmutz, Freunde, Lehrer, was war das? Müdigkeit. Was? Zwang. Zwang. Busfahren, okay. Also, ich merke schon, es ist eher, und das habe ich mir jetzt wahrscheinlich auch gedacht vorher, dass es eher alles ganz schön negativ klingt, was ihr hier so mit Schule verbindet. Und es ist auch ein bisschen ironisch, dass ich derjenige bin, der über Schule und Arbeit redet. Wenn ich so in meine Schulzeit zurückblicke, dann ist das schon im Nachhinein, kann ich das zumindest so bewerten, eins der Bereiche, wo ich am verdorbensten verwurzelt war, würde ich sagen. Ich kann euch mal ein bisschen aus meiner Schulzeit erzählen. Ich habe nie gelernt. Ab der 6. Klasse habe ich keine Sekunde mehr gelernt. Ich habe wie viele von euch die Hausaufgaben noch im Unterricht in den ersten 5 Minuten gemacht, am besten noch abgeschrieben. Ich habe zum Beispiel für mein Abi habe ich insgesamt für alle Fächer zusammen 10 Minuten gelernt, nämlich für Mathe. Habe 10 Minuten das Buch aufgeschlagen, habe gedacht, ach, du hast ja noch 2 Monate, kannst auch in einem Monat lernen. Habe danach einen Monat das aufgeschlagen und dachte, also ob du jetzt seit 3 oder 4 Wochen lernst, ist auch egal. Habe das dann nach 3 Wochen vorher aufgeschlagen, habe gesagt, weißt du was, also 2 Wochen ist das gleich wie 3 Wochen und so weiter und so fort. Und am Abend vorher dachte ich, okay, jetzt ist ein Abend vorher, jetzt brauchst du auch nicht mehr lernen. So, das war mein Abi. Ich habe trotzdem Abi irgendwie geschafft, bin ich auch sehr dankbar für, aber darum geht's gar nicht. Kein super Abi, aber das beschreibt so ganz gut meine Schulzeit. Ich habe überhaupt nichts für die Schule gemacht. Ich auch über meinen Glauben habe ich da jetzt auch nicht so, also jeder wusste, ich bin Pastorskind und ich glaube da was und ich habe schon auch meine Meinung vertreten, aber nur, wenn man mich ganz explizit gefragt hat. Das war so ein bisschen meine Schulzeit zusammengefasst. Und ich glaube, dass es einigen von euch vielleicht ähnlich geht, anderen vielleicht gar nicht. Andere gehen vielleicht Schule ganz anders an. Völlig egal, wie du das Thema Schule siehst, ob du gute Noten hast, schlechte Noten hast, völlig egal. Ich glaube, dass dieses Thema für alle von euch und uns, auch die, die schon aus der Schule raus sind, sehr, sehr wichtig ist, weil Arbeit, und das ist ja der Überbegriff, eure Arbeit ist halt von den meisten von euch eure Schule. Das nehmen wir jetzt einfach mal als Arbeit mit auf. Das ist ja ein riesiger Lebensbereich von uns. Also wie viel Zeit verbringen wir mit Schule? Nicht nur in der Schule, das ist auch schon viel, oder auf der Arbeit, sondern auch gedanklich vorbereitend, nachbereitend. Wie viel Zeit verbringen wir mit Schule? Also in meinem Fall nicht vor- und nachbereitend, aber prinzipiell. Und die Gefahr ist, glaube ich, bei uns, und das habe ich auch erst in den letzten, ich würde mal sagen, 3 Jahren verstanden, dass das Thema Arbeit für uns absolut kein geistlich relevantes Thema ist. Für uns ist wichtig, oh ja, Beziehungen, das möchte ich göttlich leben. Ich möchte in der Familie, da möchte ich göttlich leben. Schule, was soll ich denn da göttlich leben? Also klar, natürlich, ich kann für meinen Glauben einstehen, ich kann missionieren. Wir hatten das mit dem SBK vorhin, mega coole Option. Auch ein großer Teil eurer Schule, darum soll es heute aber gar nicht gehen, sondern es geht darum, wie kann ich denn wirklich göttlich verwurzelt in der Arbeit leben? Wie lebt man göttlich verwurzelt Arbeit? Und wie gesagt, ich glaube, dass das Thema viel, viel, viel wichtiger ist, als wir denken. Und viele von uns das völlig ignorieren, weil es halt langweilig ist, mühsam, zwanghaft. Da müssen wir halt durch, das müssen wir halt irgendwie überleben. Und wenn die Schule erstmal vorbei ist, dann geht das Leben richtig los. Und deswegen ist die Chance, glaube ich, sehr, sehr, sehr hoch, dass bei dir im Thema Arbeit und Schule ganz schön viel verdorbene Wurzeln sind. Wie sie bei mir auch ganz, ganz lange waren und heute auch noch teilweise sind. Und deswegen weil jetzt gleich ganz, ganz viel Bibelstellen mit dem Thema Arbeit kommt. Nochmal an dieser Stelle der Disclaimer quasi. Schule ist für euch heute Abend austauschbar mit dem Begriff Arbeit. Früher hat man in eurem Alter schon längst richtig gearbeitet auf dem Acker und verkauft und was weiß ich alles. Heute tickt das alles ein bisschen anders, ändert nichts daran. Schule nehmen wir heute quasi mit als Begriff rein für die Arbeit. Und wir wollen uns jetzt im allerersten Schritt angucken, was sagt denn die Bibel eigentlich zum Thema Arbeiten? Und das Schöne ist, dass wir da mit dem allerersten Vers der Bibel anfangen können. Arbeit ist Gottes gute Idee. Und der erste Punkt, der für mich heute Abend wichtig ist, ist, dass Gott der primäre Arbeiter ist. Wir lesen den allerersten Vers und noch ein paar hintendran. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und die Erde war wüst und leer und Finsternis war über der Tiefe. Und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Und Gott sprach, es werde Licht. Und es wurde Licht. Und Gott sah das Licht an, dass es gut war. Und Gott schied das Licht von der Finsternis. Und Gott nannte das Licht Tag und die Finsternis Nacht. Und es wurde Abend und es wurde Morgen. Ein Tag. Und Gott sprach, es werde eine Wölbung mitten im Wasser. Und es sei eine Scheidung zwischen dem Wasser und dem Wasser. Und Gott machte die Wölbung und schied das Wasser, das unterhalb der Wölbung von dem Wasser, das oberhalb der Wölbung war. Gottes allererste Aktion in der Bibel, wisst ihr alle, er erschafft die Erde. Das ist Arbeit, wie wir lesen. Ein Tag für einen Bereich. Sechs Tage lang. Und am siebten Tag ruht er. Er müsste nicht ruhen, wenn es keine Arbeit wäre. Von daher, Gott ist der primäre Arbeiter. Und Gott ist nicht einfach nur irgendwie ein Arbeiter, also Arbeit nicht im Sinne von, ja, ich mache jetzt irgendwas und ich gucke halt, wie ich die Aufgabe, die ich mir vorgenommen habe, rumkriege, sondern Gott ist ein qualitativer Arbeiter. Gott prüft nämlich seine Arbeit. Gott guckt, war es gut, was ich gemacht habe? Und das Ergebnis seiner Arbeit ist gut. Das heißt, Gott ist nicht irgendein Arbeiter, sondern Gott ist ein produktiver und ein qualitativer Arbeiter. Und der Mensch, der wird im Ebenbild Gottes geschaffen. Ins Paradies hinein. Und damit kommen wir zu Punkt 2. Arbeit ist paradiesisch. Also dieser, vielleicht habt ihr so eine leichte Fehlvorstellung vom Paradies, sodass die den ganzen Tag unterm Baum lagen und die Trauben so in den Mund gefallen sind. Nein, überhaupt nicht. Auch im Paradies ist Arbeit da gewesen. Und Ausblick, auch im Himmel wird Arbeit da sein. Die ersten Menschen mussten pflanzen, sie mussten herrschen. Wir lesen einmal kurz 1. Mose 1, 28, 29. Und Gott segnete sie, die Menschen, und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf der Erde regen. Und Gott sprach, siehe, ich habe euch alles samentragende Kraut gegeben, das auf der Fläche der ganzen Erde ist. Und jeden Baum, an dem samentragende Baumfrucht ist, es soll euch zur Nahrung dienen. Also der Mensch hat von Anfang an die ganz klare Aufgabe bekommen. Sähe, pflanze, ernte, herrsche, kontrolliere, ordne. Das ist Punkt 2. Arbeit ist paradiesisch. Punkt Nummer 3. Arbeit bleibt gut, trotz des Sündenfalls. Also wir haben jetzt gesehen, Arbeit war von Anfang an dabei, bei Gott, in Gott. Gott schafft den Menschen und hält es für gut, dass wir arbeiten. Jetzt kommt der Sündenfall und wir lesen hier die Folgen davon. Oh, ich merke gerade, bin das ich mit dem Ding? So, jetzt hat's aufgehört. Wir lesen 1. Mose 3. Und zu Adam sprach er, weil du auf die Stimme deiner Frau gehört und gegessen hast von dem Baum, von dem ich dir geboten habe, du sollst davon nicht essen. So sei der Erdboden deinetwegen verflucht. Mit Mühsal sollst du davon essen alle Tage deines Lebens. Und Dornen und Disteln wird er dir sprossen lassen. Und du wirst das Kraut des Feldes essen. Im Schweiße deines Angesichts wirst du dein Brot essen, bis du zurückkehrst zum Erdboden. Da sieht das jetzt schon nicht mehr ganz so idyllisch aus mit dem Arbeiten. Plötzlich kommt Schweiß dazu, plötzlich kommt Mühsal dazu, Dornen und Disteln, steht da geschrieben. Das heißt nicht, dass Arbeit nicht mehr gut ist und dass Arbeit nicht mehr Gott gewollt ist. Warum können wir das sagen? Weil im gleichen Zuge die Geburt für Frauen erschwert wurde. Wir lesen auch in 1. Mose 3, zu der Frau sprach er, ich werde sehr vermehren die Mühsal deiner Schwangerschaft. Mit Schmerzen sollst du Kinder gebären. Dadurch wird ja nicht die Geburt schlecht. Nur weil da jetzt ein Fluch drauf liegt und nur weil es schwer wird, sagt Gott ja nicht, jetzt ist es schlecht. Jetzt solltest du keine Kinder bekommen. Kinder sind schlecht für dich. Sondern es bleibt bei der Ursprungsidee. Kinder kriegen bleibt super. Kinder kriegen bleibt ein Segen. Wie wir in 1. Mose 9 dann bei Noah lesen. Und Gott segnete Noah nach dem Sündenfall und seine Söhne und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt die Erde. Also Gott, es hängt immer noch an der Idee. Kinder, super. Und genauso hängt Gott noch an der Idee, Arbeit, super. Habe ich mir gedacht, habe ich mir ausgedacht. Und Arbeit ist gut für dich. Und davon lesen wir auch später in Sprüche 14, bei jeder Mühe ist Gewinn. Also, arbeiten ist gut, aber bloßes Gerede führt nur zum Mangel. Und in Prediger 5 können wir es noch deutlicher lesen. Siehe, was ich als gut, was ich als schön erkannt habe, dass einer isst und trinkt und Gutes sieht bei all seiner Mühe, mit der er sich abmüht unter der Sonne. Die Zahl seiner Lebenstage, die Gott ihm gegeben hat, denn das ist sein Teil. Mühen, arbeiten, Disziplin, immer noch was Gutes. Der nächste Punkt, Gottes Arbeitsaufforderung. Davon lesen wir dann spätestens in den 10 Geboten. 6 Tage sollst du arbeiten. Wieder die Aufforderung, da steht jetzt nicht nur noch Arbeit ist gut, sondern du sollst arbeiten. Das gehört zu deinem Leben dazu. Das habe ich mir für dich so ausgedacht. Du sollst arbeiten, 6 Tage sollst du arbeiten. Und 6 Tage, das ist ja nicht nur ein bisschen arbeiten, sondern 6 Tage sind 6 Tage von 7 in der Woche. Das ist eine Menge. 6 Tage sollst du arbeiten und all deine Arbeit tun, aber der 7. Tag ist Sabbat für den Herrn, deinen Gott. Also Gott sagt von Anfang an, natürlich hat Ruhe und Entspannung seinen Platz, aber ich möchte, dass du arbeitest. Und wir hatten es heute auch schon in der Kleingruppe davon, von Lukas 12. Wem viel anvertraut ist, von dem wird man umso mehr fordern. Das ist, da ist es in Lukas, ist eigentlich die Rede davon, das ist ein Gleichnis, bei dem es sich um die Prüfung der Diener Gottes handelt. Trotzdem, dasselbe Prinzip können wir eigentlich da anwenden. Die Energie, die du hast, die Zeit, die du hast, die darfst du ruhig benutzen, um zu arbeiten. Und jetzt ticken wir da natürlich ganz anders, was Arbeit angeht. Ich habe gerade schon von mir erzählt. Ich habe lange sehr so getickt und ticke immer noch ein bisschen so, dass ich das gerne aufschiebe, dass ich es gerne lasse, weil ich denke, oh, passt ja auch so. Und für all diejenigen unter euch, die jetzt sagen, ich habe Probleme damit, meine Hausaufgaben zu machen, meine Aufgaben zu Hause von meinen Eltern durchzuziehen. Ich habe keine Disziplin. An euch kommt jetzt eine kleine Ermahnung, nämlich die Ermahnung an den Faulen. In Sprüche 18, Vers 9 lesen wir, wer sich auch nur lässig zeigt bei seiner Arbeit, der ist ein Bruder des Verderbers. Spätestens jetzt müsstest du langsam merken, dass es sich bei Arbeit tatsächlich auch um wirklich verdorbene Wurzeln handeln kann. Das ist nicht einfach nur nebenbei. Ja, Schule, egal. Ist nicht so wichtig. Beziehungen sind wichtig. Familie ist wichtig. Und so weiter und so fort. Nein, die Schule, dein Arbeitsverhalten, deine Disziplin, die ist Gott wichtig. Wir lesen in Sprüche 6, Vers 6 mindestens genauso klar und deutlich: Geh hin zur Ameise, du Fauler. Sieh ihre Wege an und werde weise. Schau dir die Ameise an, die den ganzen Tag arbeitet. Du Fauler. Wir haben noch ein paar, glaube ich. Jawohl. In 2. Thessalonicher 3 haben wir dann: Wenn jemand nicht arbeiten will, soll er auch nicht essen. Denn wir hören, dass einige unter euch unordentlich wandeln, indem sie nicht arbeiten, sondern unnütze Dinge treiben. Stell dir das mal in deinem Leben vor, jedes Mal, wenn du deine Hausaufgaben nicht machen würdest oder nicht das machen, solange du deine Hausaufgaben nicht machst und solange du nicht das machst, was du zu Hause tun sollst und solange du nicht alle deine Präsentationen vorbereitest und Aufgaben erledigst, darfst du nichts essen. Ich würde sagen, dann sind wir ungefähr 60% weniger, weil ihr alle verhungert seid. 1. Timotheus 5: Wenn aber jemand für die Seinen und besonders für die Hausgenossen nicht sorgt, so hat er den Glauben verleugnet und ist schlechter als ein Ungläubiger. Jetzt wird's langsam unangenehm. Jetzt könnt ihr natürlich sagen, okay, ich bin ja noch ein Teenie, ich bin ja noch jugendlich, ich muss noch nicht wirklich für meine Familie sorgen. Das ist dann vielleicht eher eine Rolle für mich, wenn ich mal Familienvater, Familienmutter bin. Jetzt muss ich euch aber fragen, okay, aber entsteht das irgendwann? Aus dem Nichts? Kommt das plötzlich mit dem Ehemann sein, dass ihr plötzlich tüchtig seid, Disziplin habt, arbeitet? Kommt das einfach so dann plötzlich aus dem Nichts? Oder ist es vielleicht so, dass die Wurzeln nicht durch eine Ehe plötzlich heilsam verschwinden, sondern genauso immer noch da sind und du jetzt Zeit hast, dich darauf vorzubereiten, dass du eines Tages vielleicht dich um deine Familie kümmerst? Und dann gibt's aber auch noch eine zweite Kategorie von Teens unter euch, zu der habe ich weniger gehört, nämlich die Ermahnung an die Überflieger. Wenn du jetzt zu denen gehörst, die in der Schule tipptopp sind und überall Einsen haben oder zumindest nah am 1,0er Schnitt dran sind, meinetwegen auch irgendwo zwischen 1 und 2, und du hast überhaupt keine Probleme und du machst alles, was deine Mutter dir sagt und alles, was dein Papa dir sagt und du arbeitest in der Gemeinde top mit und das ist alles super, dann möchte ich mal ganz kurz Prediger 2, Vers 4 bis 10 vorlesen. Das ist ein eigentlich ganz netter Text. Ich unternahm große Werke, das seid ihr jetzt, die Tüchtigen. Ich baute mir Häuser, ich pflanzte mir Weinberge, ich machte mir Gärten und Parks und pflanzte darin die unterschiedlichsten Fruchtbäume. Ich machte mir Wasserteiche, um daraus den aufsprießenden Wald von Bäumen zu bewässern. Ich kaufte Knechte und Mägde und hatte im Haus geborene Sklaven. Auch hatte ich größeren Besitz an Rindern und Schafen als alle, die vor mir in Jerusalem waren. Ich sammelte mir auch Silber und Gold und Schätze von Königen und Ländern. Ich beschaffte mir Sänger und Sängerinnen und die Vergnügungen der Menschenkinder, Frau und Frauen. Und ich wurde größer und reicher als alle, die vor mir in Jerusalem waren. Dazu verblieb mir meine Weisheit und alles, was meine Augen begehrten, entzog ich ihnen nicht. Ich versagte meinem Herzen keine Freude, denn mein Herz hatte Freude von all meiner Mühe. Und das war mein Teil von all meiner Mühe. Das klingt ja jetzt richtig cool. Da ist jemand so richtig fleißig und arbeitet richtig tüchtig und erreicht quasi alles, was er will. Und jetzt lesen wir einen Vers später, direkt danach. Und ich wandte mich hin zu all meinen Werken, die meine Hände gemacht hatten. Jetzt müsste ich den Vers auswendig können, ne? Und zu der Mühe, mit der ich mich abgemüht hatte. Und siehe, das alles war Nichtigkeit und ein Haschen nach Wind. Ja, das ist jetzt ein bisschen Depri, der Wechsel. Aber womit ich euch hiermit eigentlich ermahnen will, ist, dass eure Mühen allein, eure Arbeit allein, deine Leistungen allein die sind nichtig. Versteht mich nicht falsch. Der erste Punkt bleibt bestehen. Arbeit ist gut, Arbeit ist wichtig. Du solltest arbeiten und wenn du faul bist, solltest du lernen zu arbeiten und gucken, wo da deine Wurzeln verdorben sind. Aber wir hatten es schon mehrmals, nur weil deine Umstände gut sind, heißt es nicht, dass deine Wurzeln gut sind. Und wenn du richtig gute Noten hast, kann das trotzdem sein, dass du daran alles hängst. Und dass du sagst, ja Mann, ich bin richtig gut in der Schule. Ich bin so ein Hammerschüler. Ich bin besser als alle anderen. Und ich werde alles erreichen, was ich will. Und darum kämpfe ich, dass ich das erreiche, was ich will. Wir lesen dazu Sprüche 10, Vers 22. Der Segen des Herrn, der macht reich. Und eigenes Abmühen fügt dem nichts hinzu. Abmühen ohne eine Jesus-zentrierte Beziehung, sagt Prediger, ist nichts. Wozu? Und dann haben wir noch eine Ermahnung an den Ungehorsamen. Auch zu der Kategorie würde ich mich dazu zählen als Schüler. Ich möchte euch jetzt keine Ideen geben. Ich möchte nur ein bisschen erzählen aus meinen Erfahrungen. Ich weiß nicht, wie viele Stühle ich aus dem dritten Stock geworfen habe. Ich weiß nicht, wie viele Uhren ich von der Wand als Frisbee durchs Zimmer geworfen habe. Ich weiß nicht, wie viele, ihr kennt ja vielleicht diese Deckenteile in der Decke, die man so rausnehmen kann, diese Platten. Ich weiß nicht, wie viele von ich den auf dem Knie zerbrochen habe, ins Nachbarzimmer gegangen bin, mir eine Heile genommen habe, die bei uns reingemacht habe und die ins Nachbarzimmer gelegt habe. Ich weiß nicht, wie oft ich rausgeworfen worden bin in der Schule. Und der Höhepunkt, wo ich zum ersten Mal selber gemerkt habe, das weiß ich noch, als meine Rallye-Lehrerin geheult hat wegen mir. Und das klingt lustig, fand ich überhaupt nicht witzig. Weil mir da zu dem Zeitpunkt dann zum ersten Mal bewusst geworden ist, das ist nicht gut, was da in dir vorgeht. Wir hatten diese Verse schon einmal in den letzten Tagen. Ich meine beim Thema Familie, wenn ich es richtig weiß, ihr Sklaven, da geht's, wie ihr lesen könnt, um Sklaven, ist aber wunderbar, gilt für uns trotzdem genauso. Wenn es um unsere Lehrer geht oder unsere Chefs, unsere Auszubildenden oder sonst irgendwas. Ihr Sklaven, gehorcht in allem euren irdischen Herren, nicht in Augendienerei als Menschengefällige, sondern in Einfalt des Herzens, den Herrn fürchtend. Was ihr auch tut, arbeitet von Herzen als dem Herrn und nicht dem Menschen, da ihr wisst, dass ihr vom Herrn als Vergeltung das Erbe empfangen werdet. Ihr dient dem Herrn Christus. Wie bist du verwurzelt? Hast du Spaß daran, deine Lehrer an die Grenze zu bringen? Oder noch simpler, was wahrscheinlich noch mehr Leute betrifft, wenn dein Lehrer dir Hausaufgaben aufgibt, machst du die? Ganz ehrlich, machst du die? Das ist so simpel, aber er befiehlt es dir ja. Und du sollst ihm gehorchen. Nicht seinetwillen, sondern Jesu Willen. Ich weiß nicht, wo du dich da jetzt wiederfindest. In diesen Ermahnungen, ob du dich da wiederfindest. Es gäbe bestimmt noch andere Kategorien, in die man euch jetzt einteilen könnte und in der wir quasi unsere schlechten, verdorbenen Wurzeln und unseren verdorbenen Boden ergründen könnten, was das Thema Schule und Arbeit und Ausbildung und Studium angeht. Was aber wichtig ist zu verstehen, und das hatten wir schon so oft die letzten Tage und das habe ich gerade auch schon gesagt, es geht primär nicht um eure Umstände. Eure Umstände können super sein und die können richtig schlecht sein. Das sagt nichts über eure Verwurzelung aus. Und deswegen ist dein Umstand zweitrangig. Dein Umgang mit dem Umstand ist wichtig. Die Frage ist nicht, ob du dumm bist oder ob du schlau bist. Die Frage ist nicht, ob du überall Einsen hast oder gerade so dich über Wasser halten kannst oder es vielleicht überhaupt nicht schaffst. Sondern die Frage ist, wie gehst du damit um? Bist du gerade so über Wasser, weil du faul bist? Dann ist das wahrscheinlich eine sehr schlechte Wurzel in dir. Oder bist du vielleicht gerade so über Wasser, weil du einfach nicht mehr kannst? Du gibst alles, aber es geht nicht anders. Dann ist das was ganz anderes. Hast du Einsen überall und fühlst dich als der König und freust dich schon darauf, in die Arbeitswelt einzutreten und es allen zu zeigen, wie man es richtig macht? Oder hast du Einsen, weil du sagst, Jesus, du sagst mir, dass Arbeit gut ist. Du bist fleißig, deswegen möchte ich fleißig sein, zu deiner Ehre. Das ist ein Riesenunterschied. Und darum geht es bei der Verwurzelung. Die Frage ist nicht, um mal auf vor drei Tagen Bezug zu nehmen, die Frage ist nicht, ob du Jura oder Medizin studierst. Die Frage ist, wie bist du Arzt? Willst du in deiner Abteilung ganz groß rauskommen? Willst du alle möglichen Doktortitel sammeln und Bücher schreiben und zeigen, wer der krasseste Arzt ist und wer der schlauste Arzt ist und wer die besten Studien schreiben kann? Oder wirst du Arzt und sagst, da wo ich bin, da möchte ich Jesus groß machen. Ich möchte tüchtig sein, ich möchte fleißig sein, weil Jesus es mir befiehlt. Ich möchte den Leuten ein Licht sein, ich möchte von Jesus erzählen, ich möchte Jesus durch meinen Umgang mit den Menschen widerspiegeln. Bist du als Jurist bereit, dich durchzulügen für deine Klienten und durchzuboxen, um ans Geld zu kommen? Oder sagst du, nein, ich möchte ein gerechter Jurist sein. Ich möchte für Wahrheit kämpfen. Ich möchte Gottes Willen tun. Und ich möchte Jesus gehorchen. Und jetzt kommt eine Ermutigung nach all der Ermahnung an euch alle. Durch Jesus, Johannes 15, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Du darfst dich einfach an Jesus dranhängen. Du kannst einfach sagen, Jesus, ich möchte das durch dich machen. Das darfst du heute Abend entscheiden. Jesus, in das nächste Halbjahr, in das neue Jahr, möchte ich durch dich wirken. Ich möchte an dir dranbleiben und ich möchte Frucht tragen. In Jesus. Denn so viele durch den Geist Gottes geleitet werden, sind Söhne Gottes. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wieder zur Furcht, sondern einen Geist in der Sohnschaft habt ihr empfangen, indem wir rufen, aber Vater. Der Geist selbst bezeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Wenn du Kind Gottes bist, und ich hoffe, wenn dir noch nicht klar war, wie das geht, dann warst du in Tobis Seminar. Wenn du Kind Gottes bist, dann hast du da deine Identität. Dann musst du nicht der Superschüler sein, um groß rauszukommen. Und dann ist es auch nicht schlimm, wenn du scheiterst. Dann ist es nicht schlimm, wenn du gerade so deinen Hauptschulabschluss schaffst. Dann ist es nicht schlimm, wenn du dein Studium nicht auf die Reihe bekommst. Du hast in Jesus deine Identität. Da bist du zu Hause. Du bist nicht abhängig von Schulnoten. Du bist nicht abhängig von der Meinung von deinen Mitschülern. Du bist nicht abhängig von dem, was dein Lehrer über dich denkt. Du bist davon nicht abhängig. Du hast deine Identität in Jesus. Und das heißt, du bist Gottes Kind. Für Jesus. Und alles, was ihr tut, im Wort oder im Werk, alles tut im Namen des Herrn Jesus und sagt Gott dem Vater Dank durch ihn. Wir hatten es vorhin eigentlich schon so ein bisschen. Wozu mache ich das? Wozu gehe ich in die Schule? Gehe ich in die Schule, um mit meinen besten Freunden abzuhängen? Die mich eigentlich, wenn ich mal wirklich in mein Herz gucke, total runterziehen in meinem Glauben? Gehe ich in die Schule, um Blödsinn zu machen, weil ich Spaß dran habe, meinen Lehrern auf die Nerven zu gehen? Gehe ich in die Schule, weil ich halt die Zeit irgendwie rumkriegen muss und Schule kann auch schon mal Spaß machen? Gehe ich Schule, weil ich halt einfach muss, weil es ein Zwang ist? Könnte ich morgens, wenn ich zur Arbeit muss, abkotzen? Oder sage ich, stopp, ich möchte das alles für Jesus tun. Ich möchte für Jesus in die Schule gehen. Ich möchte für Jesus zur Arbeit gehen. Ich möchte für Jesus arbeiten und meiner Mutter helfen, meinem Vater helfen. Ich möchte Disziplin haben. Nicht damit ich der krasse diszipliniert Mensch bin, sondern weil ich das für Jesus machen will. Das fordert er von mir. Ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst etwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. Da steckt voll die Befreiung drin. Wenn ich sage, das muss ich nicht mehr für mich machen. Ich muss nicht den Noten hinterher jagen wie so ein Verrückter, weil mich das ausmacht. Ich muss nicht in die Schule gehen und der Coole sein. Ich muss um all das nicht kämpfen. Ich kann einfach sagen, Jesus, ich mache das für dich. Epheser 6, Vers 6. Ähnlich wie die Stelle von vorhin aus Kolosser, nicht mit Augendienerei als Menschengefällige, sondern als Sklaven Christi, indem ihr den Willen Gottes von Herzen tut. Dient mit Gutwilligkeit als dem Herrn und nicht dem Menschen. Wie bist du verwurzelt? Mach mal kurz den Wurzelcheck, falls du es nicht schon gemacht hast. Schau dir die Wurzeln an. Und wo stehst du gerade zu diesem Thema? Was geht bei dir ab? Was hält dich davon ab, fleißig zu sein? Wieso sind dir deine Schulnoten so wichtig? Hat das gute Gründe? Hat das gute Wurzeln? Oder hat das verdorbene Wurzeln? Möchtest du groß rauskommen? Oder möchtest du, dass Gott groß rauskommt? Bist du bereit dazu, deinem Vorgesetzten zu gehorchen? Deinem Lehrer zu gehorchen, deinem Chef zu gehorchen, deiner Mutter zu gehorchen, deinem Vater zu gehorchen, den Mitarbeitern hier zu gehorchen. Wir haben gleich wieder, wie jeden Abend eigentlich, hier ein paar Lobpreisvideos an der Wand. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch noch die ein, zwei Fragen, die euch jetzt hängen geblieben sind, aufschreiben und sitzen bleiben, drüber nachdenken, überlegen, zusammen mit Jesus. Wie kann ich diese Wurzelpflege angehen? Wo sind bei mir die verdorbenen Wurzeln? Wo ist vielleicht bei mir was Gutes? Wofür kann ich danken? Und ich sag's noch ein letztes Mal, deine Umstände, die sind zweitrangig. Es geht nicht um deine Umstände. Es geht darum, wie du deine Umstände angehst. Ich möchte noch beten. Vater, wir möchten dir danken, dass dein Wort so unglaublich reich an Schätzen ist. Und ich danke dir dafür, dass wir hier so zusammenkommen dürfen, 8 Tage lang, 9 Tage lang. Und über dich erfahren dürfen, über uns erfahren dürfen. Was ist eigentlich zwischen uns und dir? Was läuft da schief? Was läuft gut? Wo möchtest du, dass wir die Schere ansetzen? Und wo möchtest du, dass wir unsere Pflanzen gießen? Wir danken dir dafür, dass du mit uns bist, dass du uns in diesen Tagen auf alle möglichen Dinge hinweisen möchtest. Und wir möchten all die Ermahnungen, die du für uns bereithältst, annehmen und durchkauen und sagen, ja, Herr, ich möchte es alles durch und in und für dich machen. Ich danke dir für all die Teens, die hier sind. Ich danke dir für alle Mitarbeiter, ich danke dir, dass wir so eine coole Gruppe sind, dass wir so eine geniale Zeit zusammen haben, möchten aber dich dabei im Zentrum wissen und unsere Beziehung zu dir. Und ich bete, dass hier keiner dieses Gelände verlässt, um ernsthaft drüber nachzudenken, wie stehe ich eigentlich mit dir. Wir danken dir dafür, dass du hier bist. Wir danken dir für diese gesegnete Zeit. Danke, dass du mit uns bist. Und danke, dass du nur das Beste für uns willst. Amen.